SWR Kultur. Lesenswert Kritik.
Ein Mann trifft in der U-Bahn seinen Sohn. An sich nichts Ungewöhnliches, nur hatte seine Frau das Kind nach einer nur 6 Wochen kurzen Schwangerschaft verloren. Aber jetzt sitzt der Mann seinem Sohn gegenüber im U-Bahn-Waggon und freut sich, dass sein Kind ein Buch liest und nicht, wie die anderen Passagiere, auf sein Handy starrt. Der Mann spricht seinen Sohn nicht an, sondern bewundert ihn stolz aus der Distanz. Später läuft er durch den Schnee nach Hause und vertieft sich in, wie es darin heißt, in dieser Erzählung heißt, tausendfüßlerische Gedanken. Szenen wie diese, seltsam entrückt, vielleicht auch etwas verschroben und verschoben, finden sich in den Erzählungen von Clemens Setz. Der österreichische Autor und Büchnerpreisträger ist bekannt für seine rätselhaften und anspielungsreichen Texte. Jetzt erscheint im Surkamp Verlag ein neuer Band mit Erzählungen. Manche dieser Erzählungen sind nur wenige Sätze kurz, andere bestehen sogar aus mehreren Teilen. In ihnen treffen wir Einzelgänger und sich unverstanden Fühlende in ihrem nicht immer ganz normalen Alltag. Mein Leben als neues Band heißt dieser Band und ich spreche darüber mit dem Autor. Guten Tag, Herr Setz.
Hallo.
Tausendfüßlerische Gedanken, das fand ich eine sehr schöne Beschreibung. Da kribbelt es bei mir richtig im Kopf. Oder in einer anderen Erzählung heißt es, ein gesamtplanetarer Jammer stieg in mir auf. Für was für Menschen interessieren Sie sich in Ihren Erzählungen?
Ich glaube, es sind ähnlich Menschen, die ähnlich sind wie ich, aber zumindest so, wie ich es nicht gern im Alltag wahrhaben möchte. Ich glaube, es ist so, ja. Leute, die vielleicht etwas sehen und was anderes denken, das kommt häufig vor. Und das bin ich, glaube ich, auch. Also jemand, der, heute würde man sagen, kognitive Dissonanzen erlebt. Aber das ist vielleicht sehr abstrakt und langweilig und viel interessanter als Geschichte zu erleben. Wenn jemand etwas sieht, denkt aber etwas völlig Unangebrachtes. Das finde ich oft sehr, das entzündet mich oft dann für die Figur und dann für die Geschichte auch.
Und das ist auch etwas, was Sie in Ihrem Alltag erleben?
Ja, sehr, ja. Also weltanschaulich oder auch durch momentanes Hypnotisiertsein von irgendwelchen eigenen Erinnerungen oder Nostalgie zum Beispiel ist auch sowas. Das kriege ich jetzt so mit Mitte 40, ja. Viel starkes Schwelgen in Dingen, die unrettbar verloren sind und weit entfernt in der Jugend. Und das ist ja auch eine Art von kognitiver Dissonanz, sogar sehr extrem. Ne? Man sieht Dinge, die eigentlich erfreulich sind mit Wehmut und, oder die Dinge, die schön sind, sieht man dann als Verfall und so. Also es ist sehr witzig. Und ich sehe es dann immer ein bisschen mit so einem kleinen Abstand, was vielleicht ganz gesund ist. Man sieht auch den Slapstick, das alberne Theater dahinter. So ernst und wuchtig die Empfindungen dann trotzdem da sind immer.
Und vor allen Dingen schaffen Sie das, doch sehr persönliche Gefühl und Empfinden auch quasi in Literatur zu formen und auch Ihren Figuren mitzugeben. Lassen Sie uns doch mal reinschauen. Die titelgebende Erzählung, also Mein Leben als neues Band, das ist die letzte Erzählung in dem Band. Darin lernen wir Paul kennen. Er ist Musiker, er macht Noise Musik. Noise, das ist das englische Wort für Lärm oder Geräusch. Und einer seiner musikalischen Helden ist der japanische Musiker Masami Akita, bekannt als Merzbo. Merzbo hat die Noise Musik gerettet, ist sich Paul sicher. Und ich glaube, man kann Noise nicht so wirklich erklären. Deswegen habe ich mir gedacht, lassen Sie uns doch kurz in einen der bekanntesten Tracks von Merzbau reinhören. Der heißt Woodpecker Number One. Ja, wirklich nur ein kleiner Ausschnitt. Man könnte es hier im Radio vielleicht auch für ein Störgeräusch halten. Musiklose Musik heißt es in Ihrer Erzählung, Herr Setz. Was klingt denn da an in dieser musiklosen Musik?
Nur, wenn man sie zum ersten Mal hört, ist sie einfach eine Beleidigung von allen Hörgewohnheiten. Bleibt das aber nicht, interessanterweise. Und für viele ist es auch so. Also wenn man sich einhört, wie man so oft sagt, gibt es da eben Effekte oder Hörzustände, die es sonst nirgends gibt. Nämlich zum Beispiel eines, dass man wirklich einfach vergessen kann, dass man die Kontrolle hat über das Voraussagen der Musik. Es geht mit anderer Musik, mit aleatorischer Musik auch nicht. John Cage, einer meiner großen so Heiligen, geht das auch nicht. Man kann ein John Cage-Stück nicht voraussagen. Es gibt nicht Thema, Variation, das Thema kehrt wieder oder Refrain und Strophe oder irgend sowas oder irgendeine Art von kompositorischer, kontrapunktischer Form. Das ist aussichtslos. Zugleich aber kann man es voraussagen, irgendwie. Ne? Es bleibt dann diese Welt, diese dissonante Welt. Es ist eine Mischung, also wie John Cage mal gesagt hat, wenn man Beethoven hört, merkt man irgendwann, dass er immer gleich klingt. Was natürlich nicht stimmt irgendwie, aber ich weiß, was er meint. Wenn man aber den Verkehr auf der Fifth Avenue hört, you notice it's always different. Und es ist immer anders, der Verkehr, aber es ist immer Verkehr. Und es ist so eine Musik der Sphären. Und das wirklich wie die grundlegende Entdeckung, die ich gemacht habe, war, dass Einschlafbegleitung für kleine Babys, und zu der Zeit, wo ich das geschrieben habe, hatte ich ein kleines Baby, jetzt schon 4 Jahre alt, aber damals ein Baby, und das, da gibt es so White Noise Einschlafbegleitung, das spielt man recht laut und die Kinder schlafen dann, so kleine Babys schlafen sehr schnell ein, mit dem Gedanken, ob das stimmt, weiß ich nicht, dass das ein bisschen die Klangverhältnisse im Mutterbauch nachbaut. Und das klingt genauso wie das, was wir gerade gehört haben. Das ist nicht nur, nur so Rauschen, sondern auch wirklich so rhythmisches, so fauchendes, peitschendes, sehr dissonantes, und es wirkt. Die Kinder, die kleinen Kinder schlafen sofort ein. Und es ist so eine schöne Sache. Diese beiden Welten berühren sich da. Dieses so junge, also halt frische Eltern mit Baby im Bett, ganz dieses zarte, unschuldige und diese provokante, mit extremer Bühnenperformance verbundene Welt, wo es darum geht, dass Leute ja irgendwie extreme Zustände ausdrücken. Die beiden sind eigentlich dasselbe. Und das ist auf so einer Zen-Ebene, wie so John Cage wahrscheinlich, für den war ja oft auch das Widersprüchlichste irgendwie dasselbe. Ne? Und das mag ich sehr gern, wenn plötzlich solche Wurmlöcher in der Wirklichkeit bestehen.
Ja, Paul versucht diese Wurmlöcher quasi eben auch zu Noise Musik zu verarbeiten. Also vor allen Dingen auch seine Träume versucht er in Noise wiederzugeben. Und er merkt, dass es eigentlich nicht geht und dass er irgendwie nie da so wirklich rankommt. Und seine Träume, muss man auch sagen, die sind wirklich absurd, aber irgendwie auch ja sehr poetisch. Also er träumt etwa von einem bis zum Bersten mit Wasser gefüllten Mann, der, Zitat, wie ein Formel-1-Kommentator, eine laut vor sich hin plappernde Aktentasche trägt. Und Paul fragt sich, wie kann ich dieses Geräusch wiedergeben? Vielleicht ja noch irgendwie das Plappern, vielleicht die Formel 1, vielleicht das Wasserplätschern, man weiß es nicht. Er versucht es aber, er merkt eigentlich, dass er daran scheitert, dass er das nie schaffen wird, diese Erfahrung, die er im Traum hat, in Noise auszudrücken. Ist es vielleicht eine Erfahrung, die im Grunde jeder von uns macht, dass man das eigene Welterleben, die eigenen Träume eigentlich de facto mit niemandem teilen kann?
Ja, das stimmt. Man ist so rettungslos allein, und doch haben wir diese interessante Erfindung Kunst und Poesie, Literatur und so Musik, wo sich ja doch wahnsinnig viel überträgt. Leute sprechen zumindest darüber, was sie erfahren, was sie drin sehen, was sie interpretieren darin, woran es sie erinnert, woran es sie denken lässt. Aber ist das wirklich drin? Ne? Da gibt es so Leute, die sagen, na, jede Interpretation ist völlig aus dem Nichts. Das sind diese Poststrukturalisten. Die interessieren mich aber gar nicht. Die machen immer alles kaputt. Spielverderber, die mag ich nicht denken. Ich denke immer schon, es gibt schon so eine Telepathie in Literatur und in Kunst. Ich wollte immer mal schon so eine Künstlernovelle schreiben, so eine Tonio Kröger irgendwie, aber halt eine, wo es nicht funktioniert. Also so wie bei mir funktioniert es auch nicht. Es ist nie das drin, was ich reintue. Es ist immer was anderes, was die Leute lesen. Und das ist auch okay. Ich bin jetzt schon versöhnt mit dieser Tatsache. Aber ich wollte auch mal so eine Geschichte von jemandem, der von vornherein ein ungewinnbares Spiel spielt, nämlich unausdrückbare Epiphanien des Alltags, mystische Empfindungen, wunderbare Sachen. Und das will er alles in der Kunst bewahren, und es ist nie drin. Die Leute sehen es nie. Die sagen immer nur, wow, cool, laut, war super, Noise. Hm. Und er sagt immer, aber wo ist der Mond? Ich habe doch den Mond reinkomponiert, aber der ist nie drin.
Ja. Es ist in diesen 19 Erzählungen, kommt es immer wieder vor, dass die Figuren eben genau damit hadern, aber auch, dass so ein bisschen ihre Umwelt eben auch diese Dissonanz, die sie schon erwähnt hatten, dass sich etwas, dass eben etwas verrutscht oder sich etwas verschiebt, also Schatten, die sich merkwürdig über andere Schatten schieben, die eigene Sprache, die irgendwie verrutscht, Sätze, die falsch gebaut werden. Ich merke selber schon, wie sie es bei mir so ein bisschen verrutscht. Und es gibt eine Figur, eine Boutiquebesitzerin namens Christa, die sagt, bei mir verschwinden im Winter die Fingerabdrücke, aber ich kann trotzdem noch Dinge tragen. Und irgendwie versteht man es nicht, aber irgendwie fühle ich doch, was sie meint, dieses Verschwinden der Fingerabdrücke im Winter. Und später ist in einem Spielzeugladen und da fällt jemandem so ein Behälter mit Knete auf den Boden, und das Einzige, was sie denkt, ist der Ausdruck Comédie humaine, also die menschliche Komödie von Balzac. Ja, sein riesengroßer mehrbändiger Gesellschaftsroman, mit dem er so versucht hat, die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts zu zeichnen. Was für eine Gesellschaft wollen Sie zeigen, Herr Setz?
Ich glaube, nur die, die ich kenne. Und das ist halt eine eigentlich recht vom Frieden verwöhnte Gesellschaft. Ich merke auch, wie nahe die Ränder dieser friedensverwöhnten Gesellschaft im Augenblick sind. Und es kommt mir langsam auch schon ein bisschen albern vor, dass meine Figuren alle den Krieg nicht kennen. Aber es ist nun mal, ja, ich glaube, ich sollte einfach glücklich sein darüber und so. Das ist ein Ausdruck meines Glücks. Und trotzdem ist es ja in der jetzigen Welt vielleicht ein bisschen merkwürdig, dass da alles so friedlich zugeht. Es ist nicht innerlich friedlich, aber es ist zumindest eine, ja, die Gesellschaft, die ich kenne. Keine Fremde, die ich mir herbeisehne oder imaginiere. Da bin ich nicht gut darin, mir so ganz fremd, also neue Sachen auszudenken. Eher das, was ich kenne. Österreich, sagen wir, oder Wien, Graz, das ist die Gesellschaft.
Es ist auch eine Gesellschaft, die sich quasi in ihre Innerlichkeit flüchtet, angesichts der Schrecken eben in der Welt, der Kriege und Krisen, die man vielleicht noch eine Zeit lang gut wegschieben könnte, aber die auch immer näher rücken. Also ich denke nur an diesen Hitzesommer gerade, den wir erlebt haben.
Wahrscheinlich ist aber ein biedermeierlicher Zug in mir und auch in allen meinen Figuren ziemlich sicher sogar, oder vielleicht auch in den Leuten, die ich halt kenne oder sehe vor mir. Das mag sein, so ein Rückzug. Ich sehe es aber nicht nur so. Es ist vielleicht also auch ein Übersaturiertsein mit dem Bewusstsein von Krisen und Entsetzlichkeiten und so. Das ist vielleicht so ein bisschen nicht ein Wegschauen wollen, sondern immer nur es studieren wollen, aber dann halt trotzdem irgendwie versinken in was Innerem. Das ist eine komische, paradoxe Sache. Allzu sehr schwelge ich allerdings nicht in diesem gesellschaftlich, also in dieser Analyse einer Gesellschaft. Ich schaue eher nur, welche Begrenzungen hat eine Figur gesellschaftlicher Art, damit es zumindest nachvollziehbar wirkt. Weil wenn man das völlig frei davon erzählt, ist es einfach unverständlich und zu weltfern. Und zugleich bin ich sehr weltfern, glaube ich.
Es kommen ja auch einige Figuren vor, oder mehrfach eine Figur vor, die Clemens Setz heißt in den Erzählungen. In einer dieser Erzählungen, da ist es so, dass der Clemens Setz auch ein Autor ist, der auch die Bücher geschrieben hat, die der Clemens Setz geschrieben hat, mit dem ich gerade spreche, der aber auch die Preise bekommen hat, wie der Clemens Setz, mit dem ich gerade spreche, der aber dann einen Beruf findet, vielleicht auch endlich einen Beruf überhaupt an sich findet.
Eine Familie sogar, ne?
Eine Familie sogar, ja. Genau. Und dieser Beruf oder vielleicht auch Berufung ist, dass er sich quasi freiwillig von Hunden angreifen lässt, die für Sicherheitsdienste ausgebildet werden. Dafür steckt dieser Clemens Setz in einem Balzanzug und dann werden quasi die Malinois Hundezähne auf ihn losgelassen und er findet da so eine seltsame Befriedigung darin. Er ist dann nicht mehr der, Zitat, sich quälende, verschossene, verschlossene Clemens Setz von früher, der mit den Büchern, nein, er ist jetzt der Mann im Balzanzug. Mhm. Ist das so ein Wunsch von Ihnen? Hätten Sie auch gern so einen Anzug oder stecken Sie vielleicht sogar in so einem?
Nein, überhaupt nicht. Es ist eine Geschichte, man kann das so oder so sehen. Meine Intention war zu zeigen, wer ich geblieben wäre, wäre ich so geblieben wie 2012 oder 14 oder 15. Was war mein Bahnverlauf, wenn es nicht zu einer starken Veränderung von allen Aspekten meines Lebens gekommen wäre? Eine Sache ist eben dieser jahrzehntelang mitgeschleppte, unerfüllte Kinderwunsch, den ich schon früh hatte, aber den ich mir irgendwie schlecht geredet habe als eine, ich weiß nicht, unangebrachte Empfindung. Sehr merkwürdig. Warum das war, ist ein großes Rätsel. Und wenn ich so geblieben wäre wie damals, hätte ich so geendet wie der in der Geschichte. Glücklich, während junge Hunde an ihm zerren und er einfach sagt, hey, Gott sei Dank gebe ich da den nächsten Generation von Hunden da irgendeine Erfahrung mit. Ich bin doch für was gut.
Ja, das Thema der quasi Eltern-Kind-Beziehung, des Kinderwunsches, das zieht sich tatsächlich durch einige der Erzählungen. Stimmt, jetzt wo ich auch wieder zurückdenke.
Ja, das ist, glaube ich, das beherrschende Thema. Auch von allem, was mir so einfällt zu schreiben jetzt so. Einfach weil der Unterschied so groß war. Wenn man mit 22 ein Kind kriegt, dann ist man nicht so lang erwachsen da noch. Und irgendwie, bei mir war es relativ spät im Leben und auch wirklich sehr, sehr lang erhofft. Und mit all diesen Verwandlungen, die das macht, das ist also ein sehr, sehr korrosiver Prozess, bei mir zumindest. Und ich glaube auch für viele andere Leute, mit denen ich dann drüber gesprochen habe. Es ist eine gespenstische Kinderlosigkeit manchmal in bestimmten Leben. Ich sage nicht, dass das alle so empfinden müssen und so weiter, aber ich habe so empfunden und kenne auch viele, die später dann so darüber reden. Und mit diesen gespenstischen Kinderlosigkeit ist eine... Ja, es ist viel verbunden, viel Unheil, das sich dann ausbreitet davon. Ersatzkonstrukte. da war ich sehr gut darin. Und das ist ein bisschen so eine Untersuchung auch in allen, nicht in allen, aber in vielen Geschichten drin. Mhm. Ja.
Aber es ist interessant, dass dieser Wunsch nach einem Kind bestehen bleibt, angesichts der Welt, die Sie in Ihren Erzählungen schildern.
Natürlich, ist ja keine andere, ja, nein, ich sehe da gar keine. Ich weiß, was Sie meinen, es wird oft gesagt, aber ich habe das damals eben einfach immer gesagt, so, nein, selbstverständlich will ich keine Kinder, weil die Welt ist ja so schlimm und die Welt ist immer grauenhaftvoll. Also ich meine, Leute haben im 30-jährigen Krieg, das haben auch Kinder bekommen. Das war ein Schmerzmittel einfach. Warum soll die neue Generation nicht existieren dürfen, nur weil fürchterliche Dinge passieren? Da ist überhaupt keine Logik dazwischen, das wusste ich auch immer. Aber es wird einfach als Schmerzmittel gesagt, schmerzstillendes Mantra. Und ich verstehe, es funktioniert super und ich kann es auch den Leuten jetzt nicht irgendwie, ich bin nicht Richard David Precht, der irgendwie so sich hinsetzt und sagt, ach, hier ist euer Irrtum. Nein, nein, interessiert mich alles nicht. Ich spreche nur über mich selber und kann sagen, bei mir war es, also dieses Beschwören einer schrecklichen Welt, deswegen bleibst du kinderlos, ist ein reines schmerzstillendes Sprüchlein, mit dem ich mir einfach versucht habe, bei Verstand zu halten oder die Fassung zu wahren. Und wer sich darin wiedererkennt, der ist dann vielleicht auch eingeladen, kann er sagen, wow, okay, dann lese ich die Geschichten und vielleicht sehe ich da drin was. Und wenn man sich dann nicht darin wiedererkennt und sagt, nein, meine ich ganz ernst und so, okay, dann ich sage nicht, mein Zustand ist repräsentativ. Obwohl ich die Vermutung habe, aber die ist irgendwie unangebracht.
Das sagt der Autor Clemens Setz. Sein neuer Erzählband Mein Leben als neues Band ist bei Surkamp erschienen. 19 Erzählungen finden sich darin, 383 Seiten hat der Band. Herr Setz, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.